Ja, wie gesagt, bei mir geht es heute eben um die heurige abgelaufene Influenza-Saison. Bevor ich mich aber direkt auf die letzte Saison stürze, möchte ich ganz, ganz kurz nur ein paar Grundlagen zu den Influenza-Viren zeigen. Die Influenza-Viren kann man ja in drei Typen einteilen, in Influenza A, B und C-Viren. Und sie gehören zu den RNA-Viren, also sprich, sie haben eine segmentierte RNA, wobei jedes Gensegment für ein bestimmtes Protein kodiert. Die zwei wichtigsten Oberflächenproteine, das ist das Hämagglutinin und die Neuraminidase. Das Hämagglutinin ist dafür verantwortlich, dass es erstmals an die Wirtszelle andockt und zusätzlich ist auch der Träger der Antikörperbindungsstellen. Sprich, genau da greifen die präformierten Antikörper, die man entweder aufgrund einer durchgemachten Infektion oder aufgrund einer Impfung hat, genau da greifen die Antikörper an, das ist das Hämagglutinin-Gen. Die Neuraminidase hingegen ist für das Abschneiden des fertigen Influenza-Virus nach der Replikation von der Wirtszelle verantwortlich. Sprich, das ist genau der Angriffspunkt für die Neuraminidase-Hämmer. Anhand dieser beiden Oberflächenproteine, das Hämagglutinin, sprich H oder HA und der Neuraminidase N oder NA, kann man die Influenza-A-Viren in verschiedene Subtypen unterteilen. Es gibt nämlich in der Tierwelt mittlerweile 18 verschiedene Hämagglutinine und 9 verschiedene Neuraminidasen. Wenn man die Fledermäuse noch dazu gibt, sind es 11 verschiedene Neuraminidasen mittlerweile. Gott sei Dank kommen die nicht alle bei Menschen vor, sondern bei Menschen kommen im Prinzip nur die H1, H2, H3, N1 und N2 Oberflächenproteine vor und die haben sich im Laufe der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte verschiedenartig miteinander kombiniert, das nennt man den antigenen Shift und darauf sind immer wieder neue Influenza-Viren entstanden, nämlich die Pandemie-Viren und hier haben in dieser Abbildung, sieht man sehr schön, die Influenza-Pandemien des letzten Jahrhunderts von 1918, eben das H1N1-Virus, wo es abgewechselt wurde durch andere pandemische Viren. Tatsächlich ist es so, dass jetzt eben die H3N2-Viren zirkulieren seit der 1968er-Pandemie und seit 2009 ist eben das H1N1-Virus, das damals saisonal mitzirkulierte, mehr oder minder ausgewechselt worden durch das H1N1-PDM09-Virus, die Schweinegrippe-Viren. Und somit gibt es zwei humanpathogene Influenza-A-Viren, die in der Bevölkerung zirkulieren, eben die AH3N2-Viren und die AH1N1-PDM09-Viren. Bei der Influenza B ist das ein bisschen anders und ein bisschen einfacher. Da gibt es nämlich nicht diese verschiedenen Subtypenunterscheidungen. Das ist nämlich immer mehr oder minder ein gleiches Influenza B-Virus gewesen, bis ungefähr späte 1980er Jahre, wo sich das Influenza B-Virus in zwei verschiedene genetische Linien durch eine Driftsituation aufgespalten hat. Und seither zirkulieren diese beiden Linien parallel nebeneinander. Einmal diese, einmal jene, manchmal sogar beide gleichzeitig. Das macht eben im Summe aus, dass wir derzeit 4 unterschiedliche humanpathogene Influenza-Viren haben, die uns Menschen infizieren können, eben die 2A, H1N1 und H3N2 und die 2B, die Victoria-Lineage und die Yamagata-Lineage, also die beiden Linien, die eben danach benannt sind. Und das ist auch der Grund, warum es mehr oder minder jetzt mittlerweile die 4-fach-Impfstoffe gibt, weil es eben diese 4 humanpathogenen Viren gab. Lange Zeit gab es nur 3-fach-Impfstoffe, die eben die beiden Influenza-A-Viren enthielten und nur eine der jeweiligen Influenza-B-Linien. Und damit kommen wir schon zum nächsten Slide, nämlich der Zirkulation, welche Viren wann zirkulieren. Und das ist nämlich ganz interessant, man kann es nämlich überhaupt nicht vorhersagen, welches Virus das dominante Virus sein wird der jeweiligen Saison. Das ist alljährlich mehr oder minder die Überraschung der jeweiligen Influenza-Saison, was wird denn dieses Jahr dominieren. Ich habe schon öfter versucht, mehr oder minder intern ein bisschen Wetten abzuschließen. Manchmal war ich ganz gut, manchmal war ich fürchterlich schlecht. Aber das zeigt uns alljährlich, dass Influenza-Virus tatsächlich immer für eine Überraschung da ist. Und dementsprechend ist es auch schwierig, immer direkt vorherzusagen, welche Viren zirkulieren werden, weil es nicht nur quasi generell für die Welt schwierig ist, vorherzusagen, weil es selbst sogar regionale Unterschiede gibt. Wir sehen hier zum Beispiel, dass in der letzten Saison, die 2017-2018er Saison, bei uns zu 65% durch Influenza B dominiert wurde. In Amerika war es zum Beispiel so, dass dort 75% Influenza H3N2-Viren dominiert haben. Ja, also die hatten eine fast ausschließliche H3-Saison, während wir eine B-dominierte Saison haben. Charakteristisch ist, dass wir immer eine Kozirkulation von mehreren Viren haben und davon immer eines mehr oder minder die Dominanz übernimmt und die anderen eben mit kozirkulieren. Und ganz selten, wie eben zum Beispiel letztes Jahr in der Saison 2016-17, kommt es tatsächlich vor, dass über 95% durch ein einziges Virus verursacht wird. Das war eben letztes Jahr eben ein H3N2-Virus. Das kommt so alle 8-9 Jahre mal vor, dass wirklich mal ein Virus so massiv dominant ist. Ansonsten haben wir immer eine Kozirkulation mit einer Dominanz von über 50 oder 60% von einem Virus. Schauen wir uns die heurige Saison jetzt mal genauer an. Wir sehen hier im Hintergrund die graue Fläche im oberen Bereich, in der oberen Abbildung, ist die Anzahl an Grippe- und grippalen Infekten von der MA15 berechnet für den Raum Wien. Und das ist immer die wöchentliche Anzahl an Neuerkrankungen pro Kalenderwoche. Und zusätzlich sehen wir in den Säulen noch die Anzahl an Virusnachweisen bei unserem Zentrum für Virologie. Und da gleicht die Aufteilung in Influenza H1, H3 und B. Unten sehen wir noch einmal die Subtypenverteilung. Und was wir hier ganz besonders sehen, sind vielleicht zufälligerweise Kinderärzte anwesend. Ja? Die Kinderärzte werden dieses Jahr wirklich sagen können, es war wirklich eine starke Saison. Werde ich wirklich von jedem Kinderarzt mehr oder minder hören. Und das sieht man einmal für sich in diesen Erkrankungszahlen nicht. Ja? Wir sind da mehr oder minder auf 15.000 hochgegangen. Das würde so ausschauen, wie wenn es eigentlich keine starke Saison gewesen wäre. Das ist aber nicht das tatsächliche Bild, weil diese epidemiologischen Überwachungssysteme sind an und für sich dafür aufgelegt, hauptsächlich die Erwachsenengruppe zu erfassen. Und für die Erwachsenen war es mehr oder minder eine normale Influenza-Saison, während für die Kinder, die ganz besonders stark betroffen waren. Wir werden gleich noch darauf eingehen. Bevor wir jedoch darauf eingehen, würde ich Ihnen gerne noch sagen, im Hinblick auf die Impfungen, wie es da heuer ausgeschaut hat. Und zwar, wenn wir uns genau anschauen, welche Viren genau zirkuliert sind, dann sehen wir hier die Influenza A, H1N1-Viren in Rot, das war der Michigan und das war auch genau das, was im Impfstoff drinnen war und das hat somit wunderbar gepasst. Die H3-Viren haben nicht sehr viele zirkuliert, das waren nur ganz wenige, haben eigentlich auch gepasst. Es war zwar nicht das Singapur-Virus in der Impfung drinnen, sondern ein Hongkong-Virus. Das ist ein bisschen ein anderes, ist aber noch relativ gut abgedeckt durch die Impfung. Da gibt es noch relativ gute Kreuzprotektionen. Das wird wahrscheinlich nicht mehr lange anhalten, weil da fehlt nur noch ein oder zwei kleine Punktmutationen, um da wirklich einmal wirklich einen großen Antigenensprung wieder zu haben. Aber dieses Jahr hat es gerade noch so gepasst, deswegen kriegt das auch noch ein grünes Hackerl. Bei den Influenza-B-Viren kommt es eben darauf an, welche Impfstoff man verwendet hat. Im Vierfachimpfstoff, wo eben beide Influenza-B-Linien drinnen waren, hat es wunderbar gepasst, weil die Yamagata-Linie zirkuliert ist. Die Yamagata-Linie war auch im Vierfachimpfstoff drinnen, weil die beide drinnen haben. Und somit war das wunderbar abgedeckt, weil der Puckett hat wunderbar mit den zirkulierenden Viren übereingestimmt. Bei den Dreifachimpfungen ist man genau daneben gelegen, weil da war nämlich die Victoria-Linie drinnen und nicht eben die Yamagata-Linie und dementsprechend wurde es durch die Dreifachimpfungen nicht optimal abgedeckt. Kommen wir zurück nochmal auf die Kinder, auf die ich nochmal gerne genauer eingehen möchte. Ich habe einen Vergleich von der vorigen Saison in Orange mit der heurigen Saison in Blau. Im oberen Abbildung sehen Sie die Anzahl der Virusnachweise bei uns in der heurigen Saison nach Alter aufgeschlüsselt, also nach Alter in Jahren. Und da sehen wir hier, dass ganz besonders die Kinder extrem betroffen waren. Wir haben extrem viele Nachweise in den Kindern, überproportional im Vergleich zur vorherigen Saison, die eine reine H3-Saison war. Und das macht an und für sich alles das Influenza-B-Virus aus, dass die Influenza-B da ganz besonders bei den Kindern stattgefunden hat. Und das sehen wir auch in der unteren Abbildung im Vergleich zum Vorjahr, wo mehr oder minder 35% aller Virusnachweise bei den Kindern stattgefunden haben. Und das waren wesentlich mehr, signifikant mehr als im Vorjahr, wo quasi nur 24% der Virusnachweise in den Kindern stattgefunden haben. Nur zum Vergleich, das ist eben die Altersgruppe der 0- bis 14-Jährigen, 35% aller Virusnachweise waren eben bei den 0- bis 14-Jährigen. Aber dürfen wir nicht vergessen, die 0- bis 14-Jährigen machen aber nicht so viel von der Gesamtbevölkerung aus. Nur 14% der Gesamtbevölkerung sind 0 bis 14 Jahre alt. Ja? Und damit sehen wir schon einmal diese überproportionale Betroffenheit im heurigen Jahr durch das Influenza-B-Virus. Das nächste, was ich Ihnen gerne zeigen würde, ist an und für sich sind jetzt Preliminary Data, wo wir ausgerechnet haben, die tatsächliche Anzahl an erkrankten Influenza-Patienten in Österreich. Denn durch die epidemiologischen Überwachungssysteme, die wir in Wien und in Graz haben, wird immer nur die sogenannte Influenza-like Illness erfasst, sprich die Grippe und grippeähnlichen Erkrankungen, aber nicht die tatsächliche Anzahl an wirklichen Grippeerkrankten. Und dementsprechend habe ich das jetzt statistisch mal ausgerechnet, wie groß die tatsächliche Anzahl an Grippeerkrankungen ist, indem wir einfach mal die Baseline berücksichtigt haben und die Viruszirkulationen in der jeweiligen Saison und wie das Ganze quasi zirkuliert ist und konnten wir damit die tatsächliche Anzahl an Grippeerkrankten pro Jahr ausrechnen. Und das haben wir jetzt dann wieder für die Inzidenzberechnungen in der jeweiligen Altersgruppe herangezogen. Und auch da sehen wir an und für sich das, was wir in der Literatur eigentlich schon wissen, dass die Kinder immer wesentlich mehr erkranken als die Erwachsenen und eben in besonders eben auch in diesem Jahr, wo wir 2017, 2018 in Blau eben den höchsten Balken haben. Und insgesamt gesehen, in hinten die grauen Breitenflächen, sind wir die Gesamtinzidenz für die Gesamtbevölkerung. Und da sehen wir, dass wir in diesem Jahr an und für sich mit 440.000 Influenza-Erkrankten für Österreich rechnen können, die wirklich tatsächlich an Influenza erkrankt sind. Neben den Erkrankungen gibt es natürlich immer auch sehr, sehr schwere Verläufe und auch die hatten wir in dieser Saison. Leider in diesem Jahr auch, vor allem bei Kindern, wo wir auch sehr viele Fälle hatten oder sehr viele oder einige Fälle hatten mit einer nekrotisierenden Enzephalitis, die sowohl bei Influenza B als aber auch bei Influenza A, H1N1, PDM09 vorgekommen sind. Wir hatten auch Todesfälle bei den Kindern wegen der nekrotisierenden Enzephalitis. Das sind schwere Verläufe und die würde man eigentlich in der Regel nicht sehen in den Totenscheinen. Ja, deswegen spricht man bei Influenza immer von der Influenza-assoziierten Übersterblichkeit. Denn auch bei den Alten, nämlich die ältere Altersgruppe, die über 65-Jährigen, das sind natürlich die Hauptaltersgruppe, die an der Grippe alljährlich versterben. Und wir haben alljährlich irgendwo durchschnittlich ca. 1300 Todesfälle in Österreich pro Jahr. Und das variiert dann natürlich von Saison zu Saison. In stärkeren Saisonen haben wir bis zu 4000 Todesfälle, in schwächeren Saisonen, ganz schwachen Saisonen nur 400 Todesfälle. Tatsache ist, man kann es an und für sich nicht direkt ablesen an den Totenscheinen oder der Statistik Austria, wo man einfach sich die ICD-Codes anschaut, weil man es da drinnen nicht sieht, weil als Todesursache meistens die Grunderkrankung dieser Patienten angegeben wird und nicht Influenza als Todesursache. Was man aber sehr schön sieht, ist alljährlich immer quasi dieses Undulieren von der blauen Linie. Die blaue Linie zeigt mehr oder minder genau die Todesfallzahlen pro Woche über die gesamten Jahre an und da sieht man immer quasi so eine Art Baseline und nachher immer so Peaks und diese Peaks koinzidieren genau mit der Influenza-Aktivität, die ich in Rot angezeichnet habe. In Grün gibt es nochmal die RSV-Aktivität, weil man auch die berücksichtigen muss, weil auch die Todesfälle verursachen können. Und wenn man sich das mehr oder minder dann ausrechnet, wie groß quasi immer diese Übersterblichkeit ist, und deswegen sprechen wir hier auch von der Influenza-assoziierten Übersterblichkeit, dann sieht man, dass eben 1300 Todesfälle pro Saison tatsächlich in Österreich zu erwarten sind, in einer durchschnittlichen Saison. Heuer werden es wahrscheinlich wieder mehr gewesen sein, weil wir heuer eben wieder eine stärkere Saison hatten, die auch außergewöhnlich lange gedauert hat. In der Regel haben wir eine Influenza-Saison, wenn wir dann nochmal kurz zurückgehen, geht nicht. In der Regel haben wir eine Influenza-Saison, die in der Regel so circa 8 bis 10 Wochen dauert. Wir hatten alleine die Peak-Aktivität von 12 Wochen und davor und danach noch zirkulieren, sodass wir knapp an 20 Wochen Influenza-Virus-Zirkulation in Österreich kamen und das ist schon außergewöhnlich lange. Der zweite Teil meines Vortrags geht im Prinzip darum, wie schwer es eigentlich ist, die Influenza tatsächlich hintan zu halten. Denn wir haben die schweren Fälle, wir haben die Todesfälle und da stellt sich immer die Frage, was können wir dagegen tun? Besten ist, wir stecken uns gar nicht an. Das funktioniert nicht, weil wir können uns nicht daheim einsperren. Also werden wir, sobald wir Publikumskontakt haben, uns irgendwie früher oder später mit diesem Virus infizieren. Zweite Möglichkeit, wir können uns impfen. Und die Impfung schützt so gut, mehr oder minder so gut, die Impfung mit den zirkulierenden Viren übereinstimmt. Wir wissen, dass die Influenza-Viren hochvariabel sind und alljährlich müssen die Impfstoffe immer den zirkulierenden Viren angepasst werden. Das macht die WHO zweimal im Jahr, einmal für die Nordhalbkugel und einmal für die Südhalbkugel. Und die WHO sammelt weltweit die Daten, schaut sich nachher mehr oder minder an, was zirkuliert und anhand dieser Daten, die ihr zur Verfügung stehen, machen die dann diese Impfstoffproduktionszusammensetzungssitzungen, wo sie dann diese Impfstoffempfehlungen abgeben. Und ich habe dieses Slide hier extra gebracht, weil ich es ein bisschen gemein finde, weil sehr viele sagen, da wird immer nur geraten oder mehr oder minder ins Blaue geschossen und nehmen halt irgendwas, was da ist. Ich würde Ihnen aber gerne hier jetzt an dieser Stelle zeigen, wie schwer sich die WHO tatsächlich tut, um wirklich da mal die Daten alle zusammenzufassen, zusammenzutragen und dann auch die wirklich guten Vorhersagen zu treffen, mehr oder minder was passiert. Wir kommen nochmal zurück auf das Slide, das Sie schon primär kennen, nämlich die unterschiedlichen Typen für Influenza A und Influenza B. Und zusätzlich noch eben die antigene Variabilität. Die Influenza-Viren sind RNA-Viren und die sind unheimlich variabel, die ändern sich ständig. Es bestehen ununterbrochen Mutationen und diese kleinen Punktmutationen, wenn die stattfinden, wie eben hier unten gezeigt, nur die Punktmutationen in Rot eingezeichnet, einfach nur die zwischen 2014, 15 und der nächsten Saison 15, 16 stattgefunden haben, unten auf diesen grauen Bereichen. Das ist das Hämagglutinin, wo ich genau diese Mutationen eingezeichnet habe, sprich genau in farblich blassfarben kodiert sind immer die Antikörperbindungsstellen, sprich genau da, wo die Antikörper ansetzen. Und wenn es genau da zu Mutationen kommt, dann können diese Antikörper nicht mehr das Virus eindeutig angreifen. Es geht ja nach dem Schloss-Schlüssel-Prinzip. Und wenn diese Mutationen zu einer sterischen Änderung, einer räumlichen Änderung führen, dann können diese Antikörper einfach nicht mehr angreifen. Und diese veränderten Viren haben dann eben einen Selektionsvorteil. Und das ist genau der Mechanismus des Antigenen Drift, der alljährlich stattfindet. Und der findet nicht nur bei Influenza A, sondern auch bei Influenza B-Viren statt, nur in unterschiedlichen Ausmaßen. Und das ist ein sehr schönes Slide, das ich an und für sich sehr gerne zeige. Das zeigt nämlich die Änderungsgeschwindigkeit der Influenza-Viren über die Jahre hinweg. Und da sehen wir unten die Influenza B-Viren mit Yamagata und Victoria Lineage und die H1N1-Viren bis zum Jahr 2009. Und da sieht man, das sind sehr flache gerade oder sehr flache Kurven. Ja. Also da ist der Anstiegswinkel nicht sehr stark, sprich die Änderungsgeschwindigkeit, wie schnell diese Viren mutieren, ist nicht sehr groß. Im Gegensatz dazu gibt es die H3-Viren, die eine extrem starke Steigung haben, die ändern sich extrem rasch, ununterbrochen, und das kann innerhalb von ein paar Wochen, Monaten sein, dass sich ein Virus so weit verändert, dass es an und für sich überhaupt nicht mehr mit der Impfung übereinstimmt. Und um Ihnen das ein bisschen genauer zu verdeutlichen, eben genau für H3N2-Virus hier ein Beispiel, wie mehr oder minder die heurige Saison war. Und ich frage Sie jetzt mehr oder minder, was Sie in die Influenza-Impfung hineingeben würden. Das sind jetzt die Daten, die auch der WHO mehr oder minder zur Verfügung stehen. Und da sehen wir einen relativ komplizierten Stammbaum, einen phylogenetischen Stammbaum, wo die genetischen Clades, also das sind die genetischen Untergruppen in diesen H3N2-Viren. Wir sehen hinten unten auf der X-Achse die Jahreszahlen 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17 und 18. Sprich, das Ganze ist zeitlich getriggert und die ganzen Viren, die man mehr oder minder gefunden hat, sind immer in die jeweilige Jahreszahl unten eingetragen. Die einzelnen Äste, die man hier sieht, sind tatsächlich genau jene Äste, die man quasi in diesen einzelnen sogenannten genetischen Clades einteilt. Und da sieht man, dass es nicht nur eine einzelne Clade gibt, der zirkuliert, sondern dass sich das quasi extrem variabel aufteilt. Und das Gemeine ist, ich habe jetzt genau die Viren ankreuzen lassen oder einzeichnen lassen in bunten Punkten, ganz rechts im Jahr 2018, von Juni 2017 bis April 2018, das sind genau die Daten, die die WHO im Moment verwendet hat für die diesjährige Influenza-Impfstoff-Zusammensetzungssitzung. Die hat jetzt quasi im Februar stattgefunden. Also da waren jetzt natürlich die März- und April-Viren noch nicht dabei, aber ich habe es mit eingezeichnet. Und da sieht man, dass sich das eigentlich extrem auf diese verschiedenen Clades aufteilt. Ja, also wir haben oben zum Beispiel A1-Clade, dann A2-Clade, A3-Clade ist ein bisschen zirkuliert, ganz wenig ist sogar noch von A4 auch mit zirkuliert. Und da sieht man, dass das sehr variabel ist und dass gleichzeitig weltweit an und für sich mehrere verschiedene Clades zirkulieren. Zusätzlich kommt noch ein geografischer Unterschied. Die Farbkodierungen, die Sie hier sehen, sind nämlich die Kodierungen, wo diese Viren gefunden worden sind. Ja? Sprich, die roten sind die und die orangenen sind die in Südamerika und Nordamerika gefundenen Viren, die blassorangen sind die europäischen und die blaugrünen sind die asiatischen und chinesischen Viren. Ja? Und da sieht man ganz eindeutig, dass in Europa und Asien eben dieser Clade A1B zirkuliert ist, hauptsächlich. Und in Amerika vor allem, also ganz vielen Roten, sind die A2-Viren gewesen. Ja? Und jetzt steht die WHO vor der Schwierigkeit. Wir haben Influenza-Viren von zwei verschiedenen genetischen Clades, die noch dazu unterschiedlich zirkulieren. Wir müssen jetzt im Februar sagen, was nächstes Jahr in der Impfung drinnen sein soll. Gehen wir mehr oder minder mehr Gewicht den europäischen, chinesischen Viren oder geben wir mehr Gewicht den amerikanischen Viren und schauen wir mehr oder minder, was wird sich durchsetzen. Das weiß man zu dem Zeitpunkt nicht, ob sich jetzt letztendlich der A2 oder der A1B durchsetzen wird. Und das ist natürlich immer extrem schwierig. In diesem Jahr hat sich die WHO eben dazu entschieden, eben bei dem Singapur zu bleiben, sprich für die nächste Saison wird eben dieser Singapur hier eingezeichnet, das schwarze Kreuzl ganz oben im Impfstoff drinnen sein. Ja? Und das ist eben die Schwierigkeit, wo man mehr oder weniger sagt, und deswegen finde ich es unfair, wenn man immer sagt, die WHO macht mehr oder weniger nur Ratespielchen. Es ist in gewisser Weise schon ein Ratespielchen, aber man muss halt die Daten nehmen, die man hat. Und wenn man nicht mehr Daten hat, dann hat man halt nicht mehr. Weil die Schwierigkeit ist, die Influenza-Impfstoffproduktion dauert immer noch ein halbes Jahr. Wir brauchen noch immer diese 6 Monate, weil die Impfstoffe immer noch auf Eiern produziert werden. Sprich, in der heurigen Saison musste hier in Rot eingezeichnet werden, in Kalenderwoche 3, mussten wir unsere Daten, die wir zur Verfügung haben, an die WHO melden. Das ist, die gesamte Nordhalbkugel hat ihre Daten zur Kalenderwoche 3 hingeschickt, damit die noch 2 Wochen Zeit haben, diese Daten auszuwerten, und dann machen die ihre Impfstoffzusammensetzungssitzung. Wir sind hier in Kalenderwoche 3, sprich wir brauchen in der Regel 10 Tage, um die Viren wirklich anzuzüchten, zu sequenzieren und die wirklichen Ergebnisse zu haben. Sprich die Ergebnisse, die wir hier weggeschickt haben und die da in der Impfstoffzusammensetzungssitzung mit berücksichtigt worden sind, sind quasi die von den ersten 3-4 Wochen der Influenza-Virus-Aktivität in Österreich. Und so ist es weltweit auf der ganzen Nordhalbkugel. Und das ist eben die Problematik. Sprich, je besser man mit der Impfstoffproduktion wird und je schneller man da wird, eventuell durch die Einführung weiterer anderer Methoden der Impfstoffproduktion, desto eher kann man auch wirklich wieder up-to-date sein. Zusätzlich kommt noch dazu, im Februar wird das Ganze mehr oder minder hier für die Nordhalbkugel beschlossen und dann wird bei uns die Influenza-Saison mehr oder minder zu Ende gehen, so wie sie auch zu Ende gegangen ist. Und was passiert dann? Dann kommt bei uns der Sommer, in der Südhalbkugel der Winter und die H3-Viren verändern sich weiter auf der Südhalbkugel, weil die zirkulieren ja dort weiter und die genetische Drift geht ja immer weiter. Das hört ja nicht einfach auf, weil es einfach auf der Nordhalbkugel keine Influenza-Aktivität mehr gibt. Und dementsprechend ist es für die WHO extrem schwer, tatsächlich da gute Daten zu liefern. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Man weiß, dass die Impfstoffproduktion im Moment ein bisschen ein guter Kompromiss ist. Man versucht quasi gut zu überwachen, man versucht mehr oder minder gut vorherzusagen, aber tatsächlich steht fest, man muss mehr oder minder bessere Impfstoffe für die Zukunft entwickeln. Man versucht es mittlerweile auf verschiedenen Ansätzen und ich habe hier nur ein paar Beispiele gebracht. Man muss die Produktionszeit verkürzen, man muss die Immunogenität steigern und man muss vor allem schauen, dass man vielleicht in eine Richtung breitere Universal-Influenza-Vakzine kommt, wo man quasi für ein Influenza-Virus impft und das quasi über die nächsten 5-6 Jahre dann wirklich hält und da ein Impfschutz weiter besteht. Und ich habe nur 2 ganz kleine Beispiele mitgebracht, die mich ganz fasziniert haben. Und zwar einmal eine neue, komplett neue Strategie zur Influenza-Impfstoffproduktion. Das ist, wo man einfach Influenza-Viren verwendet, die interferonsensitiv sind. Ja. Wir müssen ganz kurz einen Ausflug in die Abwehr machen, in die Immunabwehr. In die Immunabwehr. Die erste Bastion in der Abwehr, wenn ein Virus quasi den Menschen betrifft, ist an und für sich immer die unspezifische Abwehr, wo an und für sich einmal mit Interferon mehr oder minder gegen das Virus losgeschossen wird. Und genau die Influenza-Viren haben genau einen Mechanismus entwickelt, um genau diese Interferonproduktion mehr oder minder zu unterdrücken. Dass einfach die Abwehr einfach verspätet ist und somit das Influenza-Virus einen Vorteil hat, sich quasi im Virus, im Körper diese Infektion zu setzen. Und jetzt weiß man mehr oder minder schon, welche Mutationen dafür verantwortlich sind. Sprich, man versucht, da Viren genetisch herzustellen, die genau solche Mutationen haben, um diese Interferonumgehung zu hintanzuhalten. Ja. Sprich, man macht Viren, die induzieren eine sehr, sehr hohe Interferon-Ausschüttung und aktivieren somit sehr, sehr breit sowohl die zelluläre als auch die humorale Immunität. Zusätzlich macht man die Viren aber auch noch so, aber verändert sie mehr damit auch noch so, dass sie selbst im Körper nicht replizieren können. Sprich, man hat ein abgeschwächtes, attenuiertes Virus, das im Körper nicht repliziert, aber mit dem Vorteil, eine extrem gute Immunantwort hervorzurufen. Ja? Sprich, das ist ein sehr guter Ansatzpunkt, um wirklich eine schöne Influenza-Impfung mehr oder minder herzustellen. Und das sind quasi wirklich gute Daten, die jetzt im Moment vorliegen und das ist ein sehr schöner Ansatz, das zu machen. Die zweite Möglichkeit ist, man muss die Impfstoffproduktion beschleunigen und auch da gibt es mittlerweile schon gute Ansatzpunkte, zum Beispiel das Flubok, das ist in den USA bereits zugelassen, da wird das Influenza-Virus oder die Bestandteile des Hämoglutinin und der Neuraminidase, also die Oberflächenbestandteile in einer Zellkultur und zwar auf einer Insektenvirus-Zellkultur produziert und ist damit extrem schnell. Andere Möglichkeit ist, man produziert das Ganze über Bakterien, wo die das quasi dann auch exprimieren und diese Bakterien wachsen aber auf Tabakpflanzen und kann somit pro Tabakpflanze innerhalb von einem Monat extrem viel ernten, mehr oder minder, an Influenza-Oberflächenproteinen und eine einzige Tabakpflanze würde zum Beispiel 50 Impfdosen produzieren. Ja, und das geht sehr, sehr rasch und man ist da wirklich extrem schnell. Das sind gute Ansatzpunkte, die wirklich, wirklich weiterentwickelt werden müssen. müssen. Denn fest steht, die nächste Grippewelle wird mit Sicherheit kommen. Es wird auch wirklich irgendwann einmal wieder die Pandemie kommen. Sprich zusammenfassend, wir hatten dieses Jahr eine sehr lange Influenza-Saison, die durch Influenza B dominiert wurde. Hauptsächlich wurden da die Kinder betroffen, die wirklich überproportional dieses Jahr betroffen waren. Und bezüglich der Impfstoffherstellung müssen wir wirklich neue Wege finden, um schneller zu werden, um breiter zu werden. Und vor allem müssen wir die H3N2-Viren da wirklich gut im Blick halten, weil die höchste antigene Variabilität haben und sich wirklich ununterbrochen verändern. Und damit hoffe ich, ich konnte Ihnen einen kurzen Überblick über die letzte Saison geben und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich würde sagen, wir schauen einmal, ob es im Publikum Fragen gibt, bevor ich zu den Online-Fragen gehe.
Ich habe nur eine Frage. Ist es sicher, dass mehr Kinder betroffen waren oder schicken mehr Kinderärzte Proben zu Ihnen ein?
Tatsächlich ist es so, dass wirklich auch mehr Kinder betroffen waren, was wir auch im epidemiologischen System gefunden haben. Die Einsender von unserem Sentinel-Netzwerk sind an und für sich immer relativ konstant über die letzten Jahre gewesen und da hat sich jetzt nicht wirklich viel geändert. Wir haben wohl eine Kinderstation dazu bekommen, die jetzt auch stationäre Daten meldet. Die stationären Daten habe ich aber da jetzt nicht mit einbezogen, einfach um den Bias daraus zu nehmen.
Bedeutet es, dass die Impfstoffzusammensetzung für die kommende Saison sich danach richtet, welche Viren in der letzten Saison zirkuliert haben und welche Subtypen?
Ja, genau das bedeutet. Also man schaut quasi, was bis in Februar zirkuliert und anhand dieser Daten, die im Februar zirkulieren, wird die Impfstoffproduktion für das nächste Jahr, also sprich für die Impfung, die man dann im Oktober, November im gleichen Jahr mehr oder minder gibt, genau danach wird das gerichtet.
Okay, dann nehme ich mal eine Frage, die hereingekommen ist. Joachim zum Beispiel fragt, wie stark beeinflusst die Reisetätigkeit den Austausch der verschiedenen Clades?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass wir da jetzt nicht, also bei den Clades selbst wird es nicht sehr einen großen Unterschied geben, weil die Reisetätigkeit einfach immer noch einen zu geringen Ausmaß da ist und wirklich, wenn einmal eine Grippewelle angelaufen ist, wo wirklich einmal Tausende gleichzeitig infiziert sind und tausend gleichzeitig mehr oder minder sich ausbreiten, dass das wirklich einen Einfluss macht. Das sehen wir eigentlich ja auch mehr oder minder anhand der Unterschiede, der geografischen Unterschiede, der Dominanz der Zirkulation. In Europa war es eine B- und H1-Saison, während es in Amerika eine H3-Saison war. Würde es dadurch die Reisetätigkeit Unterschiede geben, würde das quasi immer auf der Nordhalbkugel immer genau das gleiche Virus generell immer dominant sein.
Stimmt. Ja. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Gut, dann nehme ich noch eine Frage, die reingekommen ist. Die gefällt mir ganz besonders, von Wolfgang. Wie impfmüde sind die Österreicher?
Die Österreicher sind sehr impfmüde. Die Daten von dieser Saison zeigen, dass wir ungefähr eine Durchimpfungsrate für Influenza von nicht ganz knapp 8% haben. Ja, letztes Jahr waren wir bei ca. 7%. Und das ist natürlich extrem gering.
Ja, ja, sehr, sehr gering. Ich glaube, viel geringer geht es nicht. Und er fragt auch noch, das finde ich schön, wäre es nicht sinnvoll, wenn die Krankenkasse die Kosten für die Impfung endlich übernehmen würde? Ich glaube, das beantwortet sich von selbst.
Wäre mit jedem Fall sinnvoll, aber nicht nur für die Influenza, sondern generell sollte die Prävention für den Krankenkassen wirklich ein großer Schritt
sein. Genau, das ist ja vor allem bei den Erwachsenenimpfungen ein Problem, dass da bis auf die Masern, Mumps, Röteln-Impfung leider keine oder wenig Kosten nur ersetzt werden.
Heißt es theoretisch, dass man sich eigentlich jedes Jahr neu impfen lassen müsste, so wie Sie gesagt haben, oder alle 2 Jahre? Oder wie muss man sich das vorstellen? Welche Richtlinien gibt es da, besonders im klinischen Bereich?
Tatsächlich ist es mit den jetzigen Impfstoffen so, dass man sich wirklich jährlich impfen lassen muss, weil einfach jährlich die Impfstoffe angepasst werden in zirkulierenden Viren. Zukunftsmusik ist dann wirklich so, wie wir es mehr oder minder schon kurz angesprochen haben, dass solche Impfstoffe entwickelt werden, die eine wesentlich breitere Immunität produzieren, wo quasi diese Kreuzreaktionen zu gedrifteten Viren stattfinden und dann quasi das kurzfristige Ziel der WHO ist, also Impfstoffe zu produzieren, die wenigstens für 5 Jahre mehr oder minder aktuell bleiben.
Gut, dann vielen Dank, Monika, für deinen Beitrag. Und ich darf zum zweiten Vortrag. Ja.